Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass der Islam von Beginn an nicht nur eine Religion, sondern vor allem auch ein politisches und militärisches Projekt war. Er war ein Herrschaftssystem, gegründet von einem selbsternannten Propheten Mohammed. Nach dessen Tod stellte sich die entscheidende Frage: Wer führt diese Bewegung weiter? Damit beginnt die Geschichte der sogenannten Kalifen, der Nachfolger Mohammeds, und mit ihnen die Wurzeln einer Spaltung, die den Islam bis heute prägt. Wer waren diese Kalifen? Was war ihr Ziel? Ging es wirklich um Glauben oder eher um Macht und Territorium?
Nach Mohammeds Tod im Jahr 633 wurde sein enger Gefährte Abu Bakr zum ersten Kalifen ernannt. Kalif bedeutet wörtlich Nachfolger. Es ging darum, die junge Gemeinschaft zusammenzuhalten und die Expansion voranzutreiben. Abu Bakr führte die sogenannten Ridderkriege gegen Stämme, die nach Mohammeds Tod wieder abfielen. Nach ihm kamen Umar, Uthman und Ali, bekannt als die rechtgeleiteten Kalifen. Jeder von ihnen trug dazu bei, den Islam nicht nur religiös, sondern auch militärisch und politisch auszubauen. Unter Umar breitete sich das Reich nach Syrien, Persien und Ägypten aus. Uthman standardisierte den Koran und Ali, Mohammeds Cousin und Schwiegersohn, wurde schließlich zum vierten Kalifen.
Und genau hier beginnt die Spaltung, richtig?
Ja, die entscheidende Frage war, wer darf die Führung übernehmen? Die späteren Sunniten hielten daran fest, dass der Kalif aus der Gemeinschaft der Gefährten gewählt werden sollte, unabhängig von familiären Bindungen. Die Schiiten dagegen glaubten, nur ein direkter Nachfahre Mohammeds, also aus seiner Familie, der Al-Al-Bayt, habe das Recht zu führen. Der Bruch kam, als Ali ermordet wurde und seine Anhänger seinen Sohn Hussein als rechtmäßigen Nachfolger sahen. Doch Hussein wurde im Jahr 679 bei der Schlacht von Karbala getötet. Dieses Ereignis gilt bis heute als Gründungsmythos der Schiiten, ein Martyrium, das den Konflikt bis in die Gegenwart prägt.
Das heißt also, die Kalifen standen nicht nur für eine spirituelle Führungsrolle, sondern für die politische und militärische Kontrolle über ein wachsendes Reich. Und die Spaltung in Sunniten und Schiiten war nicht eine theologische Kleinigkeit, sondern die Folge eines Machtkampfes um das Erbe Mohammeds.
Ganz genau. Bis heute sind Sunniten die Mehrheit, etwa 80-85% aller Muslime. Die Schiiten stellen vor allem im Iran, im Irak und in Teilen des Libanon größere Gruppen. Doch die Feindschaft ist geblieben, oft blutig, und hat die islamische Welt bis heute gespalten.
Kannst du mir ein paar konkrete Beispiele nennen? Wer sind heute Schiiten? Wer Sunniten? Und unterscheiden sie sich im Umgang mit anderen Religionen?
Ja, sehr klar. Sunniten. Sie bilden die große Mehrheit, etwa 4/5 aller Muslime. Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten, die Türkei oder Jordanien sind überwiegend sunnitisch geprägt. Auch viele große islamische Bewegungen wie die Muslimbruderschaft oder radikale Gruppen wie Al-Qaida und die Taliban sind sunnitisch. Schiiten, sie stellen die Mehrheit im Iran, im Irak, in Aserbaidschan und Bahrain. Bedeutend sind auch die Hisbollah im Libanon oder die Houthi-Bewegung im Jemen. Politisch und militärisch spielen die Schiiten vor allem durch den Iran und seine Stellvertretermilizen eine zentrale Rolle.
Und wie sieht das im Alltag oder im Umgang mit anderen Religionen aus? Gibt es da Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten?
Grundsätzlich ähneln sie sich stark. Beide betrachten den Islam als überlegene Wahrheit und beide haben historisch andere Religionen oft nur unter klaren Bedingungen geduldet. Unter sunnitischer Herrschaft, zum Beispiel im Osmanischen Reich, konnten Juden und Christen zwar als sogenannte Schutzbefohlene dem missleben, mussten aber Sondersteuern zahlen und waren rechtlich benachteiligt. Schiitische Regime, wie im heutigen Iran, haben ebenfalls eine lange Tradition von Diskriminierung gegen Juden, Christen, Bahai oder Zoroastrier. Im Iran ist diese Diskriminierung bis heute gesetzlich festgeschrieben. Ein Unterschied ist oft die politische Rhetorik. Sunnitische Regime präsentieren sich manchmal pragmatischer, um Bündnisse mit dem Westen einzugehen, auch wenn die ideologische Basis dieselbe bleibt. Schiitische Bewegungen wie die Hisbollah treten häufig kompromissloser auf und verbinden Religion und offenen Kampf gegen Ungläubige mit ihrem Selbstverständnis.
Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten ist im Grunde also ein interner Machtkampf im Islam, richtig? Denn die Ziele, Ausbreitung, Herrschaft, Unterordnung anderer, sind doch die gleichen. Da frage ich mich wieder, warum trennt man im Westen eigentlich so oft zwischen einem ideologischen und einem politischen Islam?
Ja, der sunnitisch-schiitische Konflikt ist in erster Linie ein interner Kampf um Führung, Legitimität und Macht. Beide Strömungen teilen die Grundidee. Der Islam soll nicht nur Glauben sein, sondern auch politisches System, Rechtsprechung und militärische Strategie. Ob in sunnitischer oder schiitischer Form, am Ende steht die gleiche Vorstellung. Die Weltordnung soll nach islamischem Recht geformt werden. Warum also diese Trennung im Westen? Erstens ist es ein Versuch, den Islam zu entschärfen, ihn kompatibel mit liberal-demokratischen Werten zu machen. Man erklärt, der politische Islam ist das Problem. Der private Islam ist harmlos. Das klingt beruhigend, blendet aber aus, dass Politik, Recht und Religion im Islam von Beginn an untrennbar waren. Zweitens entsteht diese Unterscheidung aus Naivität oder Unwissen. Viele Entscheidungsträger kennen die Quellen nicht, sondern übernehmen Narrative, die Islamverbände gezielt streuen. Drittens dient die Trennung der westlichen Politik. Wenn man zwischen gut und wie ein böse Islam unterscheidet, kann man leichter Partnerregime wie Saudi-Arabien hofieren, während man andere wie den Iran kritisiert. Das ist aber geopolitische Zwecklogik, keine ehrliche Analyse.
Das heißt also, diese Trennung ist eine Illusion. Sie soll Sicherheit und Differenzierung schaffen, wo eigentlich von Anfang an Einheit herrschte. Egal ob Sunnit oder Schiit, egal ob ideologisch oder es politisch. Der Islam ist immer beides. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie sich der Islam allein in den letzten 100 Jahren weiterverbreitet hat. Israel wird ja so gerne als Kolonialmacht bezeichnet. Aber wenn ich mir den Globus ansehe und sehe, wie weit der Islam sich in den letzten Jahrhunderten und bis heute ausgebreitet hat, dann frage ich mich ernsthaft, ist nicht eigentlich der Islam selbst die größte kolonialistische Bewegung?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Denn schaut man nüchtern auf die Geschichte, dann sieht man, die islamische Expansion begann im 7. Jahrhundert und breitete sich in nur wenigen Jahrzehnten von Arabien bis nach Nordafrika, Spanien, Persien und später bis Indien und Südostasien aus. Ganze Kulturen und Religionen wurden unterworfen, verdrängt oder ausgelöscht, von den Zoroastriern in Persien bis zu den christlichen Mehrheiten in Nordafrika und Kleinasien. Und diese Expansion ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern wirkt bis heute fort. Migration, Mission und politische Einflussnahme sorgen dafür, dass der Islam in vielen Regionen wächst, gerade auch in Europa. Wenn man das mit klassischem Kolonialismus vergleicht, dann finden sich viele Parallelen. Militärische Eroberung, Ausbeutung und Sondersteuern für Unterworfene, sprachliche und kulturelle Dominanz, Arabisch als Zwangssprache, Scharia als Rechtssystem und der Anspruch, Ungläubige dauerhaft als Menschen zweiter Klasse zu behandeln.
Das heißt also, während Israel auf einem winzigen Stück Land existiert und von außen als Kolonialmacht diffamiert wird, sprechen wir beim Islam von einer realen, globalen Expansion, die seit über 1000 Jahren anhält?
Genau. Israel ist kleiner als viele deutsche Bundesländer, aber es wird als Kolonialmacht gebrandmarkt. Der Islam hingegen hat vom Maghreb bis nach Indonesien ein riesiges Reich geschaffen und wird im Westen dennoch nicht als Kolonialmacht benannt. Das liegt daran, dass man die islamische Expansion in der Geschichtsschreibung oft verharmlost oder romantisiert, während man Israel als Projekt der Europäer stigmatisiert.
Viele Länder in Europa tun ja wirklich alles, damit der Islam sich willkommen fühlen kann. Und gerade in diesen Ländern konnte man in den letzten 20 Jahren massive Veränderungen beobachten. Kulturell, gesellschaftlich, politisch. Das erinnert mich an die Geschichte. Wie begann der Islam zum Beispiel in Persien? Und wie lange dauerte es, bis er sich dort durchsetzen konnte? Kann man hier Parallelen zu Deutschland ziehen?
Persien ist ein starkes Beispiel. Als der Islam im 7. Jahrhundert nach Christus dorthin kam, war Persien ein hochentwickeltes Reich, das Sassanidenreich mit eigener Kultur, Religion, Zoroastrismus und starkem Selbstverständnis. Zunächst kamen die Muslime als Eroberer durch Schlachten wie die von Qadisiyah 634 und Nahavand 640. Die politische Herrschaft der Sassaniden brach in wenigen Jahren zusammen. Aber die Islamisierung, also die tatsächliche kulturelle und religiöse Durchsetzung, dauerte Jahrhunderte. Viele Perser hielten noch lange an ihrer Sprache, ihrer Religion und ihren Traditionen fest. Erst nach etwa 2 bis 3 Jahrhunderten war der Islam wirklich dominant. Das Muster ist wichtig. Zuerst militärische oder politische Kontrolle. Dann langsamer gesellschaftlicher Druck, Sondersteuern für Nichtmuslime, Benachteiligung im Recht, soziale Nachteile. Am Ende die allmähliche Übernahme Sprache, Religion, Kultur.
Das heißt, es war kein plötzlicher Bruch, sondern eine langsame, aber konsequente Umformung einer ganzen Gesellschaft?
Genau. Und hier liegt die Parallele zu Europa. Auch heute erleben wir nicht unbedingt eine militärische Eroberung, sondern eine politisch-kulturelle Unterwerfung durch Anpassung. Der Westen erleichtert die Verbreitung islamischer Strukturen, Moscheebau, Scharia-Vereine, Sonderrechte, aus dem Wunsch heraus, tolerant zu wirken. Doch die Wirkung ist ähnlich. Die Mehrheit passt sich an. Die Minderheit tritt selbstbewusst auf und verlangt immer mehr Rechte. In Persien dauerte es Jahrhunderte, bis aus einem Zoroastrierreich ein islamischer Staat wurde. In Europa beobachten wir ähnliche Dynamiken, nur dass sie durch moderne Globalisierung, Migration und politische Naivität deutlich beschleunigt werden könnten.
Stellt euch Persien im 7. Jahrhundert vor. Ein reiches, gebildetes Reich mit eigener Kultur, eigener Religion, eigener Sprache. Dann kommen die Eroberer. Zuerst verlieren die Perser die politische Kontrolle. Könige und Heere werden besiegt. Aber die Menschen bleiben noch lange Zoroastrier, halten an ihren Bräuchen fest, sprechen ihre Sprache. Dann setzt ein schleichender Prozess ein. Höhere Steuern für Andersgläubige, Nachteile vor Gericht, sozialer Druck. Schritt für Schritt wird es einfacher, sich anzupassen, als Widerstand zu leisten. Nach 2-3 Jahrhunderten ist aus dem alten Persien eine islamische Gesellschaft geworden. Wenn wir den Blick von Persien nach Deutschland richten, sehen wir kein besiegtes Heer und keine erzwungene Steuer wie damals. Aber die Muster wiederholen sich, nur in moderner Form. In den Schulen erleben wir, dass Inhalte verwässert werden. Lehrpläne werden angepasst, Feste und Traditionen europäischer Kultur verlieren an Gewicht, um niemanden auszuschließen. Gleichzeitig wächst der Einfluss religiöser Forderungen, sei es beim Sportunterricht, bei Speisevorschriften oder beim Tragen religiöser Symbole. Im öffentlichen Raum sehen wir, wie Moscheevereine und islamische Verbände zunehmend zu Ansprechpartnern für Politik und Medien gemacht werden. Viele dieser Organisationen sind direkt oder indirekt mit Staaten wie der Türkei, dem Iran oder den Muslimbrüdern verbunden, also mit klar ideologischen Interessen. In der Rechtsprechung gibt es immer wieder Fälle, in denen Richter kulturelle Hintergründe berücksichtigen, bis hin zu milderen Urteilen bei Gewalt in sogenannten Ehrenkonflikten. Auch hier wird Schritt für Schritt ein Sonderstatus etabliert. Das alles ist kein gewaltsamer Umsturz, sondern ein Prozess der Anpassung. Aber genau diese Anpassung ist historisch das Einfallstor gewesen. Nicht von heute auf morgen, sondern Stück für Stück. Hätten wir also schon längst beim Problem der Clankriminalität in verschiedenen Städten den Islam stärker berücksichtigen sollen?
Ja, absolut. Denn Clankriminalität ist nicht nur eine Frage von Polizei und Justiz, sondern auch von Kultur und Ideologie. Viele dieser Großfamilien stammen aus streng patriarchalen, islamisch geprägten Strukturen. Sie verstehen Staat nicht so wie wir, sondern eher als Gegner oder als schwache Instanz, die man ausnutzt. Loyalität gilt nicht den Gesetzen, sondern der Familie, dem Clan, oft verbunden mit islamischer Ehrkultur. Respekt bedeutet Stärke, und wenn der Staat Schwäche zeigt, wird er verachtet. Die deutschen Behörden haben das lange nicht ernst genommen. Stattdessen hat man versucht, Clan-Kriminalität wie gewöhnliche organisierte Kriminalität zu behandeln, ohne den kulturell-religiösen Hintergrund zu berücksichtigen. Das Ergebnis: Ganze Stadtviertel sind heute unter Kontrolle solcher Strukturen. Parallelgesellschaften haben sich etabliert, in denen islamische Werte und Clanregeln mehr gelten als deutsches Recht. Und die Polizei stößt oft an Grenzen, weil schon Kinder in diesen Milieus lernen, der deutsche Staat ist nicht unser Staat.
Das heißt, ohne den islamischen Hintergrund zu verstehen, konnten wir das eigentliche Fundament dieser Clanstrukturen gar nicht wirklich greifen?
Genau, man hat es sich bequem gemacht. Das ist halt Kriminalität. Aber in Wahrheit ist es auch ein ideologisches Problem. Clanstrukturen, Ehrkultur und islamisches Weltbild verstärken sich gegenseitig. Wer das ignoriert, bekämpft nur die Symptome, nicht die Wurzel.
Und genau hier liegt doch das Problem. Sobald man in Deutschland den Islam als Faktor benennt, wird man schnell in eine Ecke gestellt, als rassistisch oder islamophob. Dabei geht es gar nicht darum, Menschen aufgrund ihrer Herkunft abzuwerten. Es geht darum, Strukturen zu verstehen, die unsere Gesellschaft prägen und verändern. Wenn man etwas in Frage stellt, dann nicht, um es pauschal zu verurteilen, sondern um es einordnen zu können. Nur so kann man Lösungen entwickeln. Für mich ist es daher eher ignorant, genau diese Fragen nicht zu stellen.
Das ist ein entscheidender Punkt. Religionen, Ideologien, Systeme darf man kritisch hinterfragen. Gerade dann, wenn sie politisch wirken. den Islam davon auszuklammern, weil er offiziell eine Religion ist, bedeutet, die Realität zu verzerren. Denn historisch und inhaltlich war er von Anfang an auch ein politisches und rechtliches System. Wer Kritik mit Rassismus gleichsetzt, verwechselt Kultur und Ideologie mit Hautfarbe und Herkunft. Das ist nicht nur falsch, sondern verhindert auch eine ehrliche Diskussion.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal aufgreifen, wann der Begriff Islamophobie groß wurde. Nach dem 11. September 2001. Ein Anschlag von Islamisten. Mitten auf amerikanischem Boden mit fast 3000 Toten. Die Welt sprach über islamistischen Terror, über Gewalt im Namen einer Religion. Und genau da setzten islamische Lobbygruppen und Teile der politischen Linken an. Sie lenkten den Diskurs um, weg von der Frage nach den Tätern, hin zur angeblichen Diskriminierung von Muslimen. Plötzlich hieß es nicht mehr, der Islam ist ein Problem, sondern die Angst vor dem Islam ist das Problem. So wurde Islamophobie zum Kampfbegriff. Emotional, politisch aufgeladen, ein Schutzschild. Er ersetzte den nüchternen Begriff religiöse Diskriminierung. Denn Islamophobie klingt größer, bedrohlicher, moralisch schwerer. Und er hat seinen Zweck erfüllt. Kritik am Islam wurde fortan nicht mehr als nüchterne Auseinandersetzung verstanden, sondern als irrationale Angst, als Hass. Und das ist doch völlig verquer. Eine beispiellose Terrorattacke im Namen des Islam und die gesellschaftliche Reaktion war nicht, die Ideologie klar zu hinterfragen, sondern reflexhaft die Täterreligion in Schutz zu nehmen. Wie können so viele Menschen nicht verstehen, dass ihr Handeln den Terroristen damals wie heute in die Karten spielt?
Genau das ist der Punkt. Statt die Ursachen klar zu benennen, wurde das Problem rhetorisch verschoben. Man stellte Muslime pauschal als Opfer dar und entlastete damit indirekt die Ideologie, in deren Namen der Terror stattfand. Dieses Framing wirkt bis heute. Wer den Islam kritisiert, gilt sofort als islamophob. Damit wird jede Kritik von vornherein diskreditiert. Und genau das nutzen islamistische Gruppen strategisch aus.
Im Grunde verpassen wir jede Chance, den Islam überhaupt in Grenzen zu weisen. Stattdessen tragen wir sogar dazu bei, Terrorattacken zu verwischen, damit ja nicht die Ideologie selbst benannt wird, die aber ganz eindeutig hinter Al-Qaida, hinter der Hamas und hinter vielen anderen Gruppen steht. Don't get me wrong, ich glaube nicht, dass jeder einzelne Moslem den 11. September oder den 7. Oktober gefeiert hat. Aber die Gruppen, die diese Angriffe verübt haben, tun das ausdrücklich im Namen des Islam. Und der Westen? Er öffnet dem Islam immer neue Türen, weil er nicht genau hinschauen will. Das ist ignorant und gefährlich. Ein Vergleich. Würden wir einer Gruppierung wie Scientology so freie Bahn lassen? Niemals, weil wir verstanden haben, dass das eine Sekte ist. Und genau deshalb konnte Scientology hier auch nie wirklich groß werden. Wir wissen, es gibt sie. Wir wissen, es gibt ihre Anhänger, aber wir ziehen klare Grenzen. Beim Islam dagegen, einer Ideologie, die von Anfang an nicht nur spirituell, sondern auch politisch und militärisch gedacht war, scheinen diese Grenzen plötzlich nicht mehr zu gelten. Viele wollen gar nicht mehr sehen, dass man sie ziehen müsste.
Der Vergleich mit Scientology zeigt vor allem eines: Wir legen bei anderen Gruppen strengere Maßstäbe an als beim Islam. Und hier ist wichtig zu verstehen, der Islam ist keine Sekte. Er ist, nüchtern betrachtet, ein als Religion getarntes koloniales Vorhaben. Genau das macht ihn so gefährlich. Lasst uns die Unterschiede klarziehen. Erstens, Größe und Reichweite. Der Islam zählt heute über 2 Milliarden Anhänger. Damit ist er nach dem Christentum die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. Er ist in mindestens 57 Staaten die Mehrheitsreligion. Das ist eine Machtbasis, von der eine Sekte wie Scientology nur träumen könnte. Zweitens, politische Verankerung. Während Scientology nirgendwo ein Staatssystem stellt, ist der Islam in vielen Ländern Staatsreligion, mit direkter Verbindung zu Regierung, Rechtsprechung und Militär. Seine Ideologie ist institutionell und staatlich abgesichert. Drittens, Untrennbarkeit von Religion und Politik. Im Islam gibt es keine Trennung zwischen privatem Glauben und politischem System. Die Scharia beansprucht, sowohl das individuelle Leben als auch Gesellschaft, Staat und Recht zu bestimmen. Natürlich, auch Scientology oder Clans regeln vieles intern, mit eigenen Gesetzen und Druckmitteln. Aber sie müssen das im Schatten tun, weil der Staat sie nicht schützt. Der Islam dagegen tut es offen und wird dabei von Staaten und Institutionen legitimiert. Viertens, Expansion. Seit dem 7. Jahrhundert breitet sich der Islam kontinuierlich aus, durch militärische Eroberung, Migration, Mission und politische Einflussnahme. Keine Sekte hat jemals in diesem Maßstab globale Expansion betrieben oder bestehende Reiche und Kulturen verdrängt.
Das ist der entscheidende Unterschied. Scientology bleibt eine Randerscheinung, weil wir klare Grenzen ziehen. Medien warnen, Politiker fordern Aufklärung, Behörden setzen Schranken und genau dadurch bleibt ihr Einfluss begrenzt. Der Islam dagegen hat eine globale Struktur, eine staatliche Basis und eine ideologische Agenda, die weit über Glaubensfragen hinausgeht. Wer das nicht erkennt, unterschätzt seine Dynamik und die Folgen für unsere Gesellschaft. Obwohl er ungleich größer und politisch-militärisch wirkmächtiger ist, wird Kritik reflexartig in Toleranz übersetzt. Skepsis gilt nicht als Realismus, sondern als Feindlichkeit. Hier wirkt der Begriff Islamophobie wie ein Schutzschild. Er verhindert, dass dieselben Maßstäbe angewandt werden wie bei Scientology. Man prüft nicht mehr nüchtern, ob eine Ideologie gesund oder gefährlich ist. Stattdessen verschiebt sich die Debatte sofort ins Moralische. Der Kritiker wird problematisiert, nicht die Ideologie selbst. Der Islam ist heute längst Teil der westlichen Welt. Genau deshalb ist es keine Option, die Augen zu verschließen. Nur wenn wir ihn ehrlich verstehen und kritisch einordnen, kann unsere Gesellschaft dauerhaft stabil bleiben. Und wenn ich unsere Gesellschaft sage, meine ich alle, die ihr Leben hier in Deutschland schätzen. Mit allen Macken, die eine Demokratie hat. Mit Bräuchen, Regeln und Gesetzen, die unser Miteinander sicher machen. Mit allen Religionen, solange sie sich an eben diese Bräuche, Regeln und Gesetze halten. Denn wer glaubt, eine Ideologie mit politischen und militärischen Zielen könne man einfach wie eine private Glaubenssache behandeln, der verkennt die Realität. Hier möchte ich die heutige Folge beenden. Dieses Thema ist unbequem, aber notwendig. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf die Geschichte Persiens und auf die jüngsten Aufstände gegen das iranische Regime durch die eigene Bevölkerung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.